die Freiheit beginnt, wo die Unwissenheit endet. Mit diesem Zitat von Victor Hugo begrüße ich Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute ist Dienstag, der 22. März 2016. An diesem Tag in der Karwoche spricht Eugen Drewermann zum Thema seines Buches Wendepunkte, was eigentlich besagt das Christentum. Anliegen dieses Buches ist es, die sechs Hauptfächer klassischer Dogmatik kritisch zu analysieren und zu zeigen, wie dringend notwendig eine Entrümpelung der gesamten Dogmensprache, eine Kehrtwende im Ganzen, ein totaler Perspektivwechsel ist. Eugen Drewermann schreibt: Solange Religion im Status seelischer Entfremdung Menschen in Ängsten, mit Repressionen, Schuldgefühlen und absonderlichen Lehren hindert, zu sich selbst zu finden, führt sie nicht zu Gott. Wenn sie, was innen ist, veräußerlicht, ist sie gemeingefährlich, eine ansteckende Krankheit und fördert Fanatismus oder Gleichgültigkeit. Wenn Glaube wieder glaubhaft werden soll, dann nur, indem man ihn vom Leben her begründet. Doch um dahin zu kommen, ist es unerlässlich, an jeder Stelle die tradierte Kirchenlehre umzukehren, sie vom Kopf auf die Füße zu stellen. Eugen Drewermann ist nicht allein mit dieser Forderung. Vor 2 Monaten, im Jänner 2016, schrieb der 84-jährige katholische Priester und emeritierte Professor für Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Graz, Anton Kolb, einen offenen Brief an Papst Franziskus. In diesem offenen Brief heißt es unter anderem: Pastoral und Lehre hängen innerlich zusammen, wie zu Recht betont wird. Damit es zur pastoralen Wende kommen kann, muss es auch zur Wende in der Lehre kommen. Es genügt nicht, laufend Enzykliken, den Weltkatechismus, den Kodex zu zitieren, ohne die dort enthaltenen Defizite, Härten, Ungerechtigkeiten, ja Irrtümer als solche zu erkennen, zuzugeben und sich dafür zu entschuldigen. Es genügt nicht, die veraltete Lehre zu verschweigen, anstatt sie außer Kraft zu setzen. Ohne Änderung der Lehre geht die Pastoral ins Leere. Und in einem anderen Punkt fordert Professor Anton Kolb den Papst auf: Richten Sie in Ihrem Schreiben im Namen der katholischen Kirche eine Bitte um Vergebung an das Volk Gottes, an die Menschheit für Fehler, Versäumnisse, Ungerechtigkeiten, ja Sünden der Kirche, insbesondere im Bereich der Sexualmoral, der Ehe und der Familie, um weitere Enttäuschungen und Kirchenaustritte zu verhindern. Soweit Universitätsprofessor Dr. Anton Kolb. Ich denke mir, wenn ein 84-jähriger Priester und ehemaliger Ordinarius einer katholisch-theologischen Fakultät einen solchen offenen Brief schreibt, dann kann man ahnen, in welchem Zustand sich das katholische Kirchenchristentum befindet. Eugen Drewermann schreibt in diesem Buch: In seiner institutionalisierten Form hat religiöser Glaube seine Glaubwürdigkeit endgültig eingebüßt. Die Religion in der tradierten Form ist nichtssagend und leer geworden. Nichts stimmt mehr. Statt Glauben zu begründen, erzeugt kirchliche Gottesrede strukturellen Unglauben oder bei den noch kirchenabhängigen Aberglauben. Deshalb müsste die gesamte Denkanlage der tradierten Theologie um 180 Grad gewendet werden. Zur Person von Eugen Drewermann und zu seinem beeindruckenden Lebensstil habe ich in den früheren Vorträgen einiges gesagt. Heute will ich nur erwähnen: Eugen Drewermann, geboren 1940 als Bergarbeiterkind, ist Theologe, Psychotherapeut und Schriftsteller. Die katholische Kirche hat ihm in den 1990er Jahren die kirchliche Lehrerlaubnis entzogen und ihn vom Priesteramt suspendiert. auch durfte er nicht mehr predigen. Warum diese Strafe, fragt man? Warum diese unmenschliche Demütigung? Warum dieses existenziell bedrohliche Berufsverbot? Weil es sein Anliegen war und ist, den Glauben für heutige Menschen glaubhaft zu machen, indem man ihn vom Leben her begründet, indem man Theologie vom Menschen her betreibt. Das heißt, indem man all das integriert, was man heute über den Menschen weiß, über seine Gefühle, Antriebe, Sehnsüchte, über die Bilder seiner Psyche, die tief im Unbewussten liegen, über die Ohnmacht des Bewusstseins gegenüber dem bewussten Wollen, über die abgründige Ausgeliefertheit im Ghetto seiner Ängste, Aggressionen, Zwänge und Kompensationsversuche. Krzysztof Kieslowski, einer der ganz Großen des europäischen Films, der den Filmzyklus Dekalog gedreht hat, sagte in einem Interview: Ich zeige Menschen, die nicht klarkommen, Menschen, die flüchten, ohne zu wissen, wovor und wohin, die nicht weiter wissen. Und eigentlich gilt das für uns alle. Denn niemand wird mit der Realität fertig, niemand, sagt Kieslowski. Weil Menschen mit der Realität der Welt nicht fertig werden, deshalb fragen sie nach Gott und suchen Gott. Wonach sie suchen, schreibt Eugen Drewermann, ist ein Gegenüber ihrer Angst und Einsamkeit. Sie suchen nach einem Trost in ihrem Schmerz, nach einem Halt inmitten der Vergänglichkeit, nach Erlösung durch eine Gnade, die es inmitten der gesamten Welt nicht gibt. Eugen Drewermann hat über 80 Bücher verfasst. Zu seinen Hauptwerken gehören die beiden Bände Tiefenpsychologie und Exegese, das siebenteilige theologische Grundlagenwerk Glauben in Freiheit. Zudem hat er alle 4 Evangelien und die Apostelgeschichte selbst übersetzt und tiefenpsychologisch kommentiert und interpretiert. Lieber Herr Drewermann, wir freuen uns sehr, dass Sie diesen Termin für uns reserviert haben, dass Sie diesen weiten Weg, diese weite Anreise auf sich genommen haben nach Feldkirch. Herzlich willkommen.
Lieber Herr Köp, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich danke ich für die so freundliche Einleitung und Einladung zum heutigen Abend. Ihnen allen aber in diesen Vorostertagen in gewissem Sinne für den Mut und das Suchen in religiösen Fragen nach einer Wahrheit, die angesichts der Herausforderung der Nähe zum Tod, der Gewissheit des Endes unseres Daseins Antworten vermitteln möchte. Religion ist in unseren Tagen schon deswegen nötiger denn je, weil in unserer gesamten Gesellschaft die entscheidende Frage kaum noch artikuliert wird, wozu wir als Individuen, als einzelne Personen eine bestimmte Würde, eine unvertauschbare Einmaligkeit der Existenz besitzen. Das gesamte Wirtschaftssystem ist darauf angelegt, die Frage an uns zu richten, wofür wir nützlich wären. Zum Erhalt des Industriestandortes, zur Vermehrung des Bruttoinlandsproduktes. Kurz, die Frage ist, wozu wir nützlich sind, wozu man uns verzwecken könnte. Umso wichtiger ist es, Asylstätten zu finden, an denen wir gefragt werden, wer wir selber sind, was mit uns gemeint sein könnte, welch ein Wort in uns selber danach drängt, sich Gehör zu verschaffen, weil nur wir es, gleich einer geheimnisvollen Dichtung im gesamten Universum, bloß durch unser eigenes Dasein zu Gehör zu bringen vermögen. Die gesamte Natur hat uns hervorgebracht, ohne uns zu meinen. In ihr gilt der erste Hauptsatz der Thermodynamik: Energie wird im gesamten Kosmos weder vermehrt noch vermindert. Für den Energieerhaltungssatz sind wir Teil eines Nullsummenspiels. An einer bestimmten Stelle verdichtet sich die Betriebsenergie, bringt vorübergehend in gegebenen Strukturen Leben hervor, löst sich dann wieder auf, um irgendwo anders neu zu beginnen. Eine Welle hebt sich, eine Welle senkt sich. Am Bestand des Meeres ändert sich gar nichts. Wir aber kommen und gehen und fragen, wohin? Wir sind auf dieser kleinen Erde die einzige Lebensform, die nicht nur mit dem Tode leben muss, sondern angesichts des Todes jeden Augenblick vollziehen soll. Deswegen brauchen wir Religion, weil nur sie eigentlich eine Antwort an uns zu vermitteln vermag, die in der ganzen Natur nicht enthalten sein kann. Genau da aber, wo die Religion am meisten gebraucht wird, bewegt sie sich in der christlichen Herleitung in einem absoluten Paradox. Wir schlagen die Bibel auf, wir gehen in den Religionsunterricht, wir erinnern uns an das gewissermaßen sichere Vermächtnis alles kirchlichen Glaubens: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das scheint gewiss zu sein. Wer die Einfachheit dieser Aussage in Frage stellen würde, müsste mindestens in Gefahr stehen oder schon überführt sein, es mit den Atheisten zu halten. Dennoch behaupte ich heute Abend, dass wir mit der Selbstbegründung von Genesis 1, Vers 1 nicht zu Ende kommen können. Ganz im Gegenteil. Die kirchliche Lehre möchte, dass wir Gott im Hintergrund der Schöpfung, ihn, den Schöpfer, sehen, der seine Allmacht, seine Weisheit und seine Güte vermittels der ganzen Weltordnung uns, seinen intelligent gewordenen Kreaturen, habe zeigen wollen. So lehren wir noch unsere Kinder, die in den Religionskunde gehen, und wir werden miterleben, wie sie in der Stunde drauf in Physik, in Biologie, in Chemie einem vollkommen gegenteiligen Weltbild begegnen. Oder auch in Deutsch. Sie lesen pflichtgemäß Georg Büchner, das kleine Fragment von dem Dichter Lenz. Goethe, der Harmoniebedürftige, hat die Herausforderung dieses seines Zeitgenossen nicht begriffen. Er ließ ihn mittelbar aus Weimar ausweisen. Aber in seiner Angst und inneren Zerrissenheit wendet sich Lenz in Steintal an einen protestantischen Pfarrer, der in jenen Tagen so etwas verkündet und vermittelt wie eine Synthese von Glauben und Humanität. Pfarrer Oberlin erfindet gewissermaßen den Kindergarten, um den Kleinen zu helfen, wenn ihre Eltern in der Feldarbeit beschäftigt sind. Er findet so etwas wie die Zentralheizung, damit die Kleinen im Kindergarten vom Steintal nicht frieren müssen. Er findet so etwas wie den Tourismus, damit überhaupt finanzierbare Projekte in dieser weltabgelegenen Gegend möglich werden. Oberlin steht wie ein Leuchtturm inmitten des Christentums. Wenn irgend Trost, dann bei ihm, glaubt der Dichter Lenz. Da muss er erleben, wie in einer armseligen Karte ein Kind fiebergeschüttelt auf seinem Lager liegt und zu sterben droht. Er, Oberlin, kniet nieder vor der Bettstatt des Kindes, versammelt alle seine Inbrunst, alle seine Frömmigkeit und betet mit den nämlichen Worten Christi aus dem 5. Kapitel des Markus-Evangeliums über die auf den Tod liegende Tochter des Jairus. Talitha Kumi, Mägdlein, ich sage dir, steh auf. Aber das Kind stirbt und es wird hineingegeben in die Gleichgültigkeit der Natur. Es wird dahin verwesen, wie alle menschliche Schönheit. In diesem Moment des Nachts ist es in den Augen von Lenz, wie wenn der Himmel durch die Wolken jagen würde und sich seine eigene Hand ausstreckte und zur Faust ballte und er dem ganzen Universum ins Antlitz speien müsste. Am anderen Morgen tritt er vor Oberlin hin und stammelt: Ich, wenn ich Gott wäre, ich würde retten. Und Oberlin, der frommgläubige, orthodoxe, murmelt etwas davon, es sei dies eine Profanation, eine Gotteslästerung. Lenz schüttelt stumm mit dem Kopf und verweist auf den stummen Schrei des Elends und Leids, der durch die ganze Schöpfung geht. Wenn das unsere 15-, 16-jährigen Kinder lesen, fragen sie sich selber, wie sie mit dem Schöpfungsoptimismus des christlichen Schöpfungsglaubens zurechtkommen sollen. In Biologie die Stunde drauf lernen sie ein vollkommen konträres Weltbild. Entsprechend dem Darwinismus gibt es keine Zielvorstellungen, keine waltende, richtungsgebietende Vernunft, sondern ein Spiel von Zufällen, voller Grausamkeiten, Sinnlosigkeiten, Absurditäten. Sie mögen die Schönheit der Berge betrachten, die Feldkirch umgeben, imponierend und groß. Bilder in der Bibel selber für die Majestät und Festigkeit Gottes. Aber ein wenig Plattentektonik zeigt ihnen, dass die Schönheit der Alpen gerade kurzzeitig überhaupt erst aufgefaltet, indem die afrikanische Platte gegen die eurasische drückt, unter anderem auch in den Konvergenz- und Konvektions-Subduktionszonen. Wie 2004 zu Weihnachten, wie mehr als 200.000 Toten auf Sumatra und Borneo ins Meer schwemmen kann oder die Katastrophe von Fukushima einleitet. Der Natur ist es egal, was an ihrer Oberfläche passiert. Freilich, wenn sie Physik treiben mit der Nüchternheit, mit der Isaac Newton oder Albert Einstein uns gelehrt hat, in mathematischen Gleichungen ihre Mechanismen abzubilden, mögen sie, was dabei herumkommt, als schön betrachten in der Symmetrie der Anordnung der Gleichungen. Nur sie finden in all dem nicht die geringste Antwort auf den menschlichen Schmerz und tiefer noch auf das Leid aller Kreaturen, die empfindungsfähig sind, also leidensfähig. Es ist die Frage, die Dostojewski in den Brüdern Karamasow einmal Iwan an seinen Mönchsbruder Aljoscha richten lässt. Aljoscha, ich frage dich, wenn du die Weltenharmonie begründen könntest, aber du müsstest sie errichten auf den Tränen auch nur eines einzigen Kindes. Aljoscha, ich frage dich, würdest du das tun? Iwan hat die Zeitungen gelesen, die Artikel ausgeschnitten, in denen man Kinder quält, Unschuldige, die es nie verdient haben. Das sind Menschen, die das machen. Aber die ganze Natur macht es nicht anders. Fast ist es, wie wenn sie uns zur Grausamkeit erzöge. Und was ist es dann mit einem Gott, der gütig, weise und mächtig sein soll? Auch das dekliniert Büchner in seinem Drama Dantons Tod einmal durch. Es ist wie in der Lehre des Epikur im 3. Jahrhundert vor Christus. Entweder ist Gott mächtig und weise. Er hat alles so eingerichtet, wie er es wollte, vernünftigermaßen. Dann hat er keine Güte besessen. Er hat eine Physik in die Welt hineingelegt, die Gefühle nicht kennt, den Aufschrei menschlicher Qual nicht hört. Sie vollzieht sich blind im Spiel der Quantenmechanik, durchsetzt mit vielen Zufällen, blinden Ansätzen, die wieder zurückgenommen werden. Aber es funktioniert. Die dritte Haupteigenschaft Gottes scheidet aus. Oder wir denken, Gott ist wirklich gütig und er ist weise. Er hat das Beste gewollt. dann offenbar gebrach es ihm an Macht, es durchzusetzen. Das im Übrigen ist die Scheinauskunft des Christentums. Der Teufel kam dazwischen. Und aus Gründen, die wir nicht verstehen, lässt Gott ihn sein Unwesen treiben bis zum jüngsten Tag. Die Welt wäre eigentlich gut eingerichtet, wäre nicht alles verwirrt worden durch einen solchen Gegengeist. Oder sollten wir eher denken, wie manche in der Ostkirche, in gewissem Sinne sogar die Muslime im Koran, es wäre der Teufel gar nicht der Teufel, sondern er habe das Mitleid besessen, das in der Schöpfung nicht vorkommt, und habe nicht gewollt, dass Gott eine solche, schmerzdurchfurchte und Tränen geprägte Welt in Szene setzen würde. Dies sei nicht seine Manifestation, sondern seine Verdunkelung. Die Jüdin Simone Weil in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts konnte genauso schreiben: das Unglück und die Gottesliebe. Gott offenbart sich nicht in der Schöpfung, eher verhüllt er sich davor. Wir bräuchten einen ganz anderen Zugangsweg. Oder wir dächten noch ein drittes Mal, Gott habe die Welt geschaffen in seiner Allmacht und in seiner Allgüte. Dann offenbar fehlte es ihm an Weisheit, die Welt entsprechend einzurichten. An jeder Stelle möchten wir glauben, ihm behilflich sein zu müssen. Von den drei notwendigen Eigenschaften, die Gott besitzen muss, um Gott zu sein, müssen wir mindestens eine ausschließen in Anbetracht der Welt, wie sie wirklich ist. Dieser Schöpfungsglaube, um es kurz zu machen, lehrt direkt unsere eigenen Kinder zwischen Religionsstunde und Biologie oder Physik den Atheismus. In Deutschland hat man bis 1989 in der Kulturpolitik der DDR genau darauf gehofft. Wir müssen nur die Naturwissenschaften voranschreiten lassen, dann wird die Religion sich von alleine erübrigen. Sie basiert auf Unwissenheit und Angst, eine Fülle von Magie und Aberglauben. Das alles wird aussterben, je besser wir Bescheid wissen. Wir müssen die Natur nicht unterdrücken. Die Kinder selber, wenn sie sich wissenschaftlich orientieren, brauchen all das nicht. Ich behaupte von der Einleitung an, wir Menschen brauchen die Religion umso mehr, als die ganze Natur auf uns nicht antwortet. Keine Naturwissenschaft wird das tun. Die kann es überhaupt nicht, weil ihre Fragen gänzlich andere sind. Probieren wir es aber nochmal anders, um gründlich zu sein. Vor einer Weile sagte mir eine Frau, ich verstehe das nicht. Wie kann man an Gott zweifeln? Ich schaue an, wie meine Hauskatze zwischen den Blumen auf der Fensterbank sich mit Eleganz bewegt. So ein Wesen kann doch nicht durch den Zufall entstanden sein. Wie bekloppt muss man sein, um den Naturwissenschaftlern zu glauben? Tatsächlich hat einer von ihnen, der britische Biologe Richard Dawkins, mal gesagt, es war bis 1865 in der Tat unmöglich, nicht an Gott zu glauben. 1865 erschien Charles Darwins Buch über die natürliche Zuchtwahl und die Entwicklung des Lebens. Dawkins meinte, man konnte tatsächlich bis dahin sich überhaupt nicht vorstellen, wie etwas derart Komplexes, Schönes, Vernünftiges hervorgebracht werden könnte durch ein Spiel von Zufällen. Im Darwinismus aber findet genau das statt. Eine Menge Zufälle, gemischt mit den Notwendigkeiten der Rahmenbedingungen im Kampf ums Überleben. Und dann müssen Sie dasselbe Kätzchen sich noch einmal anschauen. Die sanften Pfötchen, die Sie eben noch gestreichelt haben, wenn Sie ihm Futter gaben. Dolchartig können die Krallen daraus hervorschießen. Die Fußballen der Katze sind so fein, dass sie selbst die Schwingung des Erdbodens, wenn eine Maus darüber läuft, in der Vibration aufnehmen können. Die schönen Augen mit den Restlichtverstärkern im Augenhintergrund offenbaren einen Nachtjäger. Und spätestens, wenn sie ihr Mäulchen öffnet, sehen sie die Reißzähne. Sie haben vor sich ein Raubtier, das im Verlauf von Millionen von Jahren als Nachtjäger spezialisiert wurde, Kleinwild zu erjagen. Das alles ist die Kehrseite Von Güte keine Rede. Von Erbarmungslosigkeit, die bis in den Körper hinein organisiert würde. Alles. Und was dann im Hintergrund mit Gott? Wir brauchen einen gänzlich anderen Zugang. Warum reden wir von Gott als dem Schöpfer? Im Erbe der christlichen Dogmatik tun wir es seit dem 2. Jahrhundert, indem wir den ersten Satz der Genesis, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, verbinden mit der griechischen Naturphilosophie. Und wir nehmen sie, die Frage nach den Ursachen, indem wir von Gott sprechen, als die Erklärung für den Bestand der Welt. Eigentlich noch bis vor etwa 30 Jahren hat man in der christlichen Verkündigung mit genau dieser Argumentation sich aushelfen wollen. Es ist möglich, dass man die Entwicklung des Lebens mit Darwin auch hin zum Menschen 100 Jahre später vielleicht denn doch akzeptieren muss als eine bündige und gültige Bestandsaufnahme. Aber den Anfang des Kosmos kann man nicht erklären. Nichts kommt aus nichts. Auch diese Argumentation fällt dahin. Wir haben heute quantenmechanische Gleichungen genügend, die uns erläutern könnten, wie im Vakuum, Quantenvakuum durch Fluktuation, so etwas wie das Weltall nicht nur einmal, sondern beliebig häufig entstehen könnte. Es hilft überhaupt nichts, wir müssen die Vorstellung, Gott sei beweisbar als letzte Ursachenerklärung für den Bestand der Welt, als nicht notwendige Hypothese und als Widerspruch zum Wissen der Naturwissenschaften endgültig hinwegnehmen. Was wäre dann eine Begründung, an Gott zu glauben, indem wir die Schöpfung als solche überhaupt betrachten? Wie kommen Menschen dahin, diese Welt, in der sie existieren, als ein Geschenk zu begreifen? Außer sie bekämen etwas vermittelt, das in der ganzen Schöpfung nicht vermittelt werden kann. Es müsste so etwas geben wie ein Schutz, eine Hoffnung, ein Trost, eine Geborgenheit. Die Natur hat sie für uns nicht bereit, aber jedes Kind, das in die Welt hineingeboren wird, sucht sie in den Armen seiner Mutter. Würde sie vermissen, fehlte ihm der Vater. Und solche Erfahrungen sind es, die wir letztlich verbinden, wenn wir von Gott sprechen, als dem absoluten Vater oder der absoluten mütterlichen Güte. Sie schlagen das erste Kapitel des Johannesevangeliums im Neuen Testament auf. Und Sie finden, dass der ganze Schöpfungsoptimismus nicht nur in Frage gestellt wird, sondern von einem ganz neuen Anfang her eine integrative Antwort erhält. Da nämlich finden Sie, am Weihnachtsmorgen wird es sogar offiziell im kanonischen Teil der Perikopenordnung verlesen, im Anfang, jetzt nicht schuf Gott Himmel und Erde, sondern im Anfang war das Wort. Soll heißen, es ist überhaupt erst möglich, diese Welt, diese Mechanik der Natur, dieses Widerspiel aus Zufall und Notwendigkeit, diese sinnlose Bühne endloser Quälereien, als eine Schöpfung zu entdecken, wenn es in all dem eine hörbare Stimme gibt, die uns meint, in unserem kleinen, scheinbar zufälligen, kurzlebigen Dasein. Eine Stimme, die uns möchte und will, die uns anredet, damit wir sind, die selber personhaft ist, damit sie in uns die Fähigkeit zur Personwerdung weckt. Menschen können nur Personen werden, indem man mit ihnen redet. Sie können nur ein Ich entwickeln, indem man zu ihnen selber redet, als zu einem Du. Diese Stimme absolut zu glauben, notfalls gegen alle Natur, ganz sicher über alle Natur hinweg, ist das, was im Neuen Testament das Johannesevangelium mit der Botschaft Jesu zentral verbindet. Ihn nennt es das Wort, das zu uns kommt. Soll heißen, in der Nähe Jesu beginnen wir eine Liebe zu glauben, die wir in der ganzen Welt, in der ganzen Natur nie entdecken würden. Und dann erst kämen wir im Vertrauen zu dem Mann aus Nazareth dahin, Gott zu glauben, als eine väterliche Macht hinter allem. Da fänden wir die gesuchte Geborgenheit, da das Vertrauen, da die Liebe, da die Neubegründung unserer Existenz. Und dieser Macht im Hintergrund von allem könnten wir dann irgendwie, ohne eine ableitende Erklärung zu wissen, auch die Welt, wie sie ist, zutrauen. Wir müssten die Perspektive nicht nur der Begründung, sondern der gesamten Weltbetrachtung also um 180 Grad, wie einleitend von Herrn Köp gesagt, drehen ins Gegenteil. Wir stehen nicht da und schauen mit der Visierlinie über die Schöpfung in Verlängerung ins Unendliche auf Gott. Oder umgekehrt von Gott rückwärts über die Welt auf uns selber. Im Gegenteil. Wir schauen als allererstes auf den Mann aus Nazareth, der uns das Vertrauen schenkt. Es wäre im Hintergrund von all dem eine väterliche Güte, die uns meint und möchte. Und wenn wir die glauben, kehren wir zurück in diese Welt. Anders ausgedrückt, der Glaube an Gott als den Schöpfer dient als erstes nicht der Begründung der Welt und ihrer Ordnung, die dient im Wesentlichen der Begründung einer Menschlichkeit, die einer Welt, die menschlich niemals sein kann, standzuhalten vermag und uns bei der Hand nimmt und uns bewahrt vor all den Irritationen, die sonst in den Abgründen der Welt schlummern würden. Es ist ein kostbares Wort des Johannesevangeliums dann auch. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Wir sollten sagen, im Grunde nur mit dem Blick auf den Mann aus Nazareth, beginnen wir Gott zu glauben als eine väterliche Macht. In ihm sehen wir Gott im Hintergrund als eine Güte, die uns will und meint. Und dann fänden wir zurück in eine Welt, die wir sonst nicht verstünden. Als sein Werk, das wir ihm zutrauen sollten, ohne es wirklich zu begreifen. Schöpfungsglaube also ist als erstes geboren, im Vertrauen, das uns an der Seite Jesu wird, wenn wir aufblicken zu den Sternen am Himmel, in die Weite des Meeres, auf die Höhe der Berge. Selbst ihre verführerische Schönheit bricht sich ein letztes Mal noch, denn wir wissen, alles, was wir ästhetisch als anziehend erleben, soll und will uns in den Gesetzen der Evolution hinein verwickeln in die Weitergabe des Lebens. Jeder Mann wird eine Frau wunderschön finden, einfach zur Fortgabe des Lebens, eine Frau, ein Mann. Viele Gesetze der Symmetrie sind dabei mitgegeben. Andererseits empfinden wir eine Fülle von Lebewesen als abscheulich geradezu, nur weil ihr evolutiver Weg sich weit entfernt hat von der Gesetzmäßigkeit der Symmetrie der Wirbeltierentwicklung. Spinnen zum Beispiel sind für manche phobieerregend. Würmer würden viele kaum in die Hand nehmen. All das sind Entfaltungen des Lebens an der Bahn vorbei, die eines Tages im Abstand von 500 Millionen Jahren zu uns Menschen geführt hat. Selbst die Ästhetik, die Schönheit eines Schmetterlings, bezeigt nichts, was mit uns unmittelbar einen Sinnzusammenhang ergäbe. Es schlägt der Schmetterling seine Flügel auf und sie sehen die schönen Augen. Der Schmetterling selber wird sie nicht sehen. Sie sind eigentlich nur Brechungen des Lichts auf dem Belag seiner Flügel. Aber sie haben den Zweck, einen Vogel, der zuschnappen würde, abzuschrecken, wie wenn er auf ein Katzenauge träfe, auf ein Raubtier, das ihn anblickt. Es ist lebenrettend für den Schmetterling, diese Schönheit hervorzubringen. Wir könnten, was die Gesetze der Mimikrie anging, endlos so weitermachen. Entscheidend ist, wir kommen zu Gott einzig im Gegenüber unserer eigenen Personalität, zum Erhalt und Begründung unserer Menschlichkeit, durch einen Akt des Vertrauens, zu dem wir den Mann aus Nazareth als das an uns ergangene Wort Gottes benötigen. Einfacher noch gesagt, so oft höre ich Menschen sagen, ich kann an Gott nicht mehr glauben. Dieser Tage noch stand es in der Zeitung nach dem Absturz der Eurowings-Maschine durch den Selbstmord ihres Piloten. Ein Elternpaar sagte da genau dies. Wo war denn da Gott? Es ist nicht anders möglich, als zu glauben, wir mit unserem Leben seien gemeint angesichts aller Vergänglichkeit. Ich werde, je weiter wir im Vortrag voranschreiten, zu diesem Kerngedanken in den Tagen vor Ostern noch einmal zentral zurückkommen. Es ist, dass wir im Grunde an Gott zweifeln, wenn wir unser eigenes Leben und das der Menschen, die uns in der Liebe nahestehen, wie vergeudet finden, wie nicht beachtet, im Grunde überflüssig. Ein beliebiger Spielstein im Haushalt der Natur, wenn es so erscheint, ist keine Religion mehr glaubhaft, kein Glaube an Gott mehr glaubwürdig. Aber genau darum geht es umgekehrt. Der Glaube beginnt damit, dass wir daran festhalten, jedes einzelne Leben hat eine unverzichtbare Kostbarkeit. Immanuel Kant konnte einmal sagen, man darf mit Menschen niemals verfahren als mit Mitteln zum Zweck, sondern man muss sie betrachten als einen Zweck an sich selber. Kant meinte, eben deshalb sei Religion unverzichtbar und nötig, weil nirgendwo sonst diese Würde dem individuellen Leben geschenkt wird. Da beginnt der Glaube. Jeder, der zerbricht an der Liebe, wird in eine Welt hineingeschleudert werden, die in ihrer Kälte und Dunkelheit ihn umfängt wie ein sich nie mehr öffnendes Gefängnis. Das Johannesevangelium meint, er aber kam als Licht in diese Finsternis. Hell und weit wird unser Herz erst in diesem Vertrauen, das wir lernen, an der Seite Jesu, nicht von der Natur, auch nicht in gewissem Sinne dann vom sogenannten Alten Testament und seinem Schöpfungsoptimismus, den es aus dem alten Ägypten formuliert, in dem Psalm artikuliert und immer wieder voraussetzt, es ist doch alles wohlgeordnet nach Maß und Zahl und schön geordnet eingerichtet. Es kann ein solches Weltbild nicht standhalten gegenüber dem, was wir in der Moderne nach vielen Katastrophen wach geworden uns selber zum Wissen erhoben haben. Das Paradox ist, dass das Christentum nicht einfach das Leben für selbstverständlich nimmt. Und das gilt noch viel mehr an der Stelle, wo die Person Jesu ein zweites Mal und jetzt absolut zentral wird. Bürgerlich erhalten haben wir uns mehr oder minder das, was ich jetzt nicht den Schöpfungsoptimismus nennen möchte, sondern den moralischen Optimismus. Auch ihn finden Sie im ganzen Alten Testament, Sie finden ihn genauso im Koran, in allen Gesetzesreligionen. In der bürgerlichen Welt teilen wir sehr praktisch den Menschen ein in Gute und in Böse. Und wir tun das mit dem Anspruch, dass wir als Personen frei wählen könnten zwischen Gut und Böse. Also, dass wir schon den Kindern sagen, mein lieber Junge, du weißt, was gut ist, du weißt, was böse ist, also halte dich entsprechend. Tust du das Gute, musst du nicht unbedingt gelobt werden, denn unter anständigen Menschen ist es selbstverständlich, das Gute zu tun. Aber wenn du das Böse tust, gehörst du in jedem Falle bestraft nach der Ordnung der Gerechtigkeit. So erziehen wir unsere Kinder und so gehen wir spätestens mit den Erwachsenen ab 18 Jahren im Strafprozess voran. Wir verhängen nach Maßgabe der Gesetze über diejenigen, die sich vergangen haben, die zu Verbrechern wurden, die in den Gesetzen verordneten Mengen an Strafen, damit die Gerechtigkeit Bestand hat und damit die Ordnung stabilisiert bleibt. Uns ist dieses Denken so selbstverständlich, dass wir 500 Jahre nach der Reformation Martin Luthers, 2000 Jahre nach der Botschaft Pauli im Neuen Testament kaum darauf kommen, dass das Christentum eigentlich diametral diesem Gedanken entgegengesetzt ist. Fast macht das Christentum sich verdächtig, es hätte ein ganz und gar pessimistisches Weltbild. Eigentlich als Widerspruch zum Optimismus möchte man das sogar glauben. In Wirklichkeit aber ist es eine Güte, die wir jetzt lernen sollten im Umgang miteinander, erneut in der Nähe Jesu. Die Menschen, die sich von der Allgemeinheit absondern, die wirklich etwas Böses im Sinn des Strafrechts tun, betrachtet Jesu nicht als Leute, die willentlich, absichtlich sich da hineinbegeben, wo sie sich jetzt finden. Er sieht sie viel eher als Verirrte und Verlorene. Mit der Keule des Gesetzes können wir sie in die Flucht schlagen und aus unserer Gemeinschaft vertreiben. Aber damit lösen wir nicht das Problem. Wessen sie bedürfen, ist im Grunde eine ausgestreckte Hand jenseits der Zäune, ein aktives Suchen, ein Zurückführen wieder in die Gemeinschaft der Menschen. Jesus schaut in die Welt, in die Herzen derer, die für Verlorene gelten. Und er findet, sie sind nicht böse, sie sind Unglückliche, sie sind Leidende, sie sind Vereinsamte, sie sind Verstoßene. Und darauf antworten, damit Gerechtigkeit ihnen wird, kann man nur, indem man beginnt, ihre Not zu verstehen. Jesus erzählt Geschichten, um das zu begründen. Eine, die Sie alle kennen aus dem 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Man fragt den Mann aus Nazareth, warum er so sonderbar von Gott redet. Nicht von einem Gott, der streng straft, der heimsucht, der Gerechtigkeit organisiert und exekutiert, sondern von einem Gott, der vergibt, der geduldig ist, der die Sonne aufgehen lässt, seine eigenen Worte über Gute und Böse, über Gerechte und Ungerechte, und der es regnen lässt über sie alle, wie wäre da kein Unterschied, und den Himmel so frei macht, dass es keine Grenzen und Zäune gibt, ganz gewiss nicht zwischen den Anständigen hier und den Unanständigen dort, sondern eine Welt und einen Himmel darüber, so weit wie für die Vögel und die Wolken. Er muss sich rechtfertigen, der Mann aus Nazareth. Wie hält er es mit dem mosaischen Gesetz? Da stehen eine Menge Strafen. Da existiert eine klare Vorstellung von Gerechtigkeit im Umgang mit Gut und Böse. Wie kann man dann all diese Differenzen einebnen wollen? Mit dem Hintergrund eines Gottes, der bereitsteht, jeden zu vergeben und dem am meisten, der am tiefsten ins Unglück geglitten ist. Es ist eine Frage auf Leben und Tod. Wer so Verdacht macht, Moses nicht beim Wort zu nehmen, ist selber des Todes schuldig. Zu seiner Rechtfertigung also erzählt Jesus jene Geschichte, die sie im Unterricht bestimmt gelernt und bis heute in Erinnerung haben. Was würde, fragte er, ein Hirte machen, dem beim Durchtrieb durchs Gebirgsland in Galiläa ein Schaf, wie er beim Durchzählen abends des Bestands der Herde feststellen muss, wieder mal verloren gegangen ist. Er wird mit Sicherheit, solange die Sonne noch am Himmel steht, den Weg, den er ging, zurückkehren und auf die Suche sich begeben. Denn irgendwo wird das Schaf nicht absichtlich, aber hinter einem Felsenvorsprung den optischen Kontakt zu den anderen Tieren verloren haben und wenig später den akustischen Kontakt, dann kann es sich nur niederknien, an die Erde ducken und kläglich vor sich hin blöken. Wenn es der Hirte nicht findet, ist es verloren, weil es sich verloren hat. In der Hirtensprache auf Hebräisch ist genau dies das Wort, Abaddon. Und lernten wir nur im Deutschen, für das billig gewordene, rein moraltheologisch und gesetzmäßig ausgeredete Wort Sünde, das nichts weiter mehr meint als Übertretung bestimmter Gesetze und Normen. Den Begriff zu verwenden, der im Neuen Testament eigentlich dafür steht, wir sprechen von Verlorenheit oder wir sprechen von Verzweiflung, dann hätten wir die Blickänderung erneut um 180 Grad jetzt nicht mehr auf die Welt, aber auf die menschliche Existenz vollzogen, die wir brauchten, um die Sache Jesu zu begreifen. Eigentlich ist das Christentum an dieser Stelle eine erstaunliche Lehre, denn kategorisch und dogmatisch erklärt es, dass ein Mensch, nur weil er will, zum sogenannten Guten vollkommen außerstande sei. Er bedürfe der Gnade. Das allerdings wird dann so kompliziert ausgedrückt, dass es die allermeisten kaum verstehen. Wollten wir es einfach übersetzen, vermittelt womöglich durch die Tiefenpsychologie, durch vieles, was wir aus der Neurologie und auch aus der Biologie vom Menschen heute wissen, könnten wir simpel sagen, solange Menschen Angst haben, sind sie außerstande, gut zu sein. Sie selber können das beobachten. In Angst wird man entweder in den Kampf gehen, um sich zu wehren, aus Angst wird Aggression, oder Flucht. Entweder Rückzug bis zum Selbstverlust, sich hineinducken in die Massenpsyche, nur nicht mehr auffallen, mitmachen bei allem, was geschieht, und Verlust der eigenen Persönlichkeit. Menschen in Angst können nicht gut sein, sie können sehr viel Gutes meinen, sie können objektiv entlang der Normen sogar eine Menge Richtiges tun. Es ist aber nicht möglich, dass es wirklich gut wird, weil sie selbst mit sich zerfallen sind. Wie nimmt man Menschen bei der Hand, dass sie bei sich selber ankommen? Genau das ist die Frage, auch am Anfang des ersten Buches Moses im Alten Testament. Es ist der Text vom sogenannten Sündenfall, der die christliche Lehre zentral bestimmt. Sündenfall, Ursünde, wie immer das heißt. Erlösungsbedürftigkeit des Menschen auf jeden Fall. Die Unmöglichkeit, rein ethisch, nur weil man es will, in Freiheit das Gute, das man kennt, tatsächlich zu tun. Wir könnten simpel sagen, wie Martin Luther es um 1520 in seinem Traktat von der Freiheit eines Christenmenschen ausgedrückt hat. Er schreibt da drin, wenn du Gutes willst, musst du schauen auf die Person im Abstand von mehr als einem halben Jahrtausend. Müssten wir diesen kleinen Satz unbedingt vertiefen, mehr als sogar in der protestantischen Theologie an Integrationsarbeit, moderner Anthropologie, soweit ich sehe, geleistet worden ist. Musst du schauen auf die Person, sollten wir übersetzen damit, es ist oberflächlich, völlig ungenügend, ein Unrecht im Ganzen, wenn du nur schaust auf die Hände, die eine Handlung vollführen, und nimmst dann die Messlatte der Gesetze und stellst fest, richtig, falsch, abweichend, übereinstimmend. Du kannst dir das ganz einfach machen, du liest die Zeitung, du nimmst den Mann, von dem da die Rede geht, überhaupt nicht zur Kenntnis. Du weißt aber, was er verdient nach Maßgabe des Gesetzes. Das weißt du umso besser, als dir die betreffende Person überhaupt nichts angeht. Du hast mit ihr überhaupt keinen Kontakt nötig. Die Tat genügt, der Täter wird erübrigt. Luther meint 1520, wenn du gute Werke willst, musst du schauen auf die Person. Das kann man heute gar nicht anders mehr begreifen, als du musst schauen die Psychogenese des Menschen, den du vor sich hast. Die ganze Biografie. Wie ist er groß geworden? In welchem Elternhaus? Welche Prägekräfte seit Kindheit haben ihn geformt? Wie ist er geworden, was er ist? Welche Gefühle liegen in ihm? Welche Wiederholungszwänge? Wenn du das alles nicht verstehst, siehst du die Person des anderen überhaupt nicht. Aber nur wenn du das wahrnimmst und dann durcharbeitest, hast du eine gewisse Chance, dem anderen gerecht zu werden. Dass Luther das genau so meint, verrät er im nächsten Satz. Denn, schreibt er, ohne jeden Übergang, alle Gesetze können dir nur sagen, was du tun sollst. Sie geben dir aber nicht die Kraft dazu. Soll heißen, Menschen können überhaupt nur so gut sein, wie sie an Güte selbst erfahren haben. Kürzer und selbstverständlicher lässt sich alles, was Jesus im Neuen Testament möchte, in der Tat im Deutschen nicht ausdrücken. Es ist das Ende des ethischen Optimismus. Es ist der Anfang geständig zu werden der absoluten Hilfsbedürftigkeit und Erlösungsbedürftigkeit der Menschen. Aber nicht in dogmatischem Sinn, indem man jetzt anfängt, zwischen Katholiken und Protestanten herumzustreiten, wie das zu verstehen ist mit der Erbsünde und zu verstehen ist mit der Gnade. 500 Jahre kontrovers-theologisches Hin und Her. Es geht um etwas, das uns als Menschen anfordert. Sie sehen, dass jemand abweicht von dem, was er tun sollte. Dann ist es leicht bei der Hand, ihn dafür zu verurteilen. Sie können aber im Sinne Jesu den Blick auch richten auf sein Herz. Welche Gründe gibt es, dass er sich so verhält? Und wie kann man das Böse, das Sie gerade wahrnehmen, hinweglieben durch eine begleitende, verstehende, geduldige Bereitschaft, mit ihm den Weg der Abweichung zurückzugehen zum Ausgangspunkt? Hugo von Hofmannsthal konnte einmal in einem Gedicht über die Sünde des Daseins schreiben: Ich sah das Meer der Sünden branden, die wir ahnungslos begehen, weil wir einander nicht verstanden, weil wir einander nicht verstehen. Priester, du willst die Seelen erkennen, willst das Gute vom Bösen trennen. Irrt dein Sinn oder lügt dein Mund? Was ist krank? Was ist gesund? Richter, eh du den Stab gebrochen, hat keine Stimme in dir gesprochen, ist das Gute denn nicht schlecht? Ist das Böse denn nicht recht? Wir sind dabei, eine Ordnung begründen zu müssen, die ganz von innen wächst und die von außen nicht mehr kommandierbar ist. Menschen können erst, wenn sie in Übereinstimmung mit sich selber sich finden, von innen her, ohne Zwang, in wirklicher Freiheit sich zurückgegeben, das tun, was als inneres Gesetz in ihnen lebt. Wenn Sie dafür ein Zeugnis noch im sogenannten Alten Testament benötigen, weiß ich in der Kürze keine bessere und konzentriertere Stelle als das 31. Kapitel des Propheten Jeremia. Jerusalem geht in Flammen auf, König Nebukadnezar schleift die heilige Stadt Gottes und eigentlich scheint die gesamte Offenbarungsreligion Israels an ihr Ende gelangt. Jeremia aber ist es, der die Konsequenz aus dem Desaster zieht. Und er schreibt, dass alle Gesetze, die auf Stein geschrieben werden, die äußerlich bleiben, die man im Gefälle von autoritärer Macht erst einmal in die Seele der Menschen hineinpressen muss, nichts wirklich verändert. Gott muss angesichts seines Scheiterns mit dem eigenen Volk einen Neubeginn wagen. Und der wird sein, dass er all seine Gesetze in das Herz der Menschen schreibt. Und darin wird stehen, ich vergebe. Und was er dann zu sagen hat, wird man nicht lernen, indem einer vor dem anderen steht und sagt, ich erkläre dir Gott, Schriftgelehrte, hohe Priester, Kardinäle, Päpste, Theologen, sondern man lernt von Gott aus der spielenden Hand des Kindes im Hof, aus dem Munde der Magd in der Küche, aus dem Herzen der Menschen, da hineingeschrieben, vernimmt man Gottes Wort. Das wird sein der neue Bund. Immer wenn wir reden vom Neuen Testament, meinen wir die Worte des Jeremia, ein neuer Bund in dieser Ordnung. Sie verstehen, was uns Not tut. Wir müssten weg von der intellektuellen, dogmatisierten Form der Rechthaberei. Wir müssten zurück zu den Erfahrungsgrößen, die eigentlich im Leben Jesu anklingen. Dann hat der Existenzphilosoph und Theologe Søren Kierkegaard um 1850 völlig recht, als er einmal schrieb, deswegen predigen sich die Priester, die Pfaffen, sagte er sogar, ihre Kirchen leer, weil kein einziger von denen weiß, was Angst ist und Verzweiflung. Richtig. Sehen wir in einem Menschen, der in unseren Worten Böses tut, einen Verzweifelten, einen Verlorenen. wüssten wir, dass alle Drohungen, alle Strafe bewährten Gesetze, alle Mahnreden, alle Züchtigungen so wenig nützen wie Israel in den Tagen des Jeremia, König Nebukadnezar und andere Strafgerichte der Geschichte. Was Menschen brachen, ist eine Güte, die sie nicht verurteilt. Nennen wir die ganze Botschaft Jesu deshalb eine psychotherapeutische, eine heilende, eine nie verurteilende, sondern verstehende. Und wir begriffen, warum das Christentum etwas zu sagen hat, das jeder braucht, weil er ein Mensch ist. In dieser Art könnten wir es jedem Juden, jedem Muslim, jedem Buddhisten, jedem sagen. Und jeder würde es verstehen. Der ganze Streit zwischen den Konfessionen, die ganze Rechthaberei, wir sind das christliche Abendland, die Muslime gehören nicht dazu, erübrigte sich von ganz allein. Wir nähmen endlich die Botschaft und das Hauptanliegen Jesu tief genug, um den Blick abzusenken in die Not, die im Menschen liegt, angesichts seiner Angst und seiner Verlorenheit. Dann bleibt im nächsten Schritt sofort zu überlegen, wie wir denn von Jesus selber reden. Da merkwürdigerweise steht uns die christliche Lehre am allerstärksten entgegen. Wir können an Christus laut dem Dogma, spätestens seit dem Konzil von Nicäa 325 oder später von Konstantinopel oder Ephesus 453, nicht anders reden, als indem wir sagen, dass er Gottes Sohn ist, das heißt in sich vereinigt in seiner göttlichen Person die göttliche Natur und die menschliche Natur. So müssen sie sagen, und es ist alles klar, nur ich behaupte, wenig oder gar nichts verstanden. Vor allem, wir werden mit dieser Art der Christologie sofort die Juden, aus denen Jesus kam, verprellen. Denn sie werden sagen, das ist keine Bekenntnisformel, die wir auf dem Boden der Bibel aus dem Munde Jesu entwickeln könnten. Das ist reines Heidentum. Und da haben sie recht. Nehmen wir an, Sie besuchen eines Tages mal in München das neue ägyptische Museum, dann finden Sie um etwa 2200 vor Christus eine Doppelstatue eines Pharao. Ni-Userra heißt der Mann. Einmal dargestellt als ein alternder Mann und einmal dargestellt gewissermaßen zeitlos wie ein Jüngling. Beides ist der Pharao. Er ist in seinem Amt Repräsentant und Stellvertreter der Sonne des Gottes am Himmel, hier auf Erden. Und auf der anderen Seite ist er ein Mensch wie wir auch, der altern und sterben wird. Beides ist er, der Pharao. Und diese Doppelheit fließt wie selbstverständlich vor allem in Ägypten ins Christentum ein und dient der Interpretation der Jesusbotschaft. Wir können das richtig verstehen, aber dann müssten wir das Dogma über Christus selber im Sinn des Mannes aus Nazareth nochmal um 180 Grad drehen, um bei ihm selber anzukommen. Es sollte selbstverständlich sein, dass man über Jesus nie anders reden sollte, als dass der Mann aus Nazareth es zumindest selber verstanden hätte. Diese Rede von den zwei Naturen, die vereint sind in einer Person, die selber wieder eine ist von drei Personen in der einigen göttlichen Natur, behaupte ich, hätte Jesus absolut nicht verstanden. Er hätte sie auch nicht geduldet. Im 10. Kapitel bei Markus redet jemand ihn an, guter Meister. Und schon fährt Jesus ihm über den Mund. Keiner ist gut, denn einer, der im Himmel ist, das will Jesus sein. Ein Hinweis auf den Hintergrund einer Güte, die ihn durchfließen möchte, so dass es keinen Schatten wirft, aber nicht eine Person, die sich selber verherrlichen lässt. Es würden die Juden uns antworten, wenn Jesus der Messias, also der König, der Nachfolger gewissermaßen, des Pharao in Ägypten auf dem Königsthron Israels sein sollte, dann müsste die Welt sich geändert haben, denn das ist es, was wir erwarten. Kommt der Messias, ändert sich die Welt. Und nun siehe da, ihr die Christen beweist, vom Circus Maximus des antiken Roms bis nach Auschwitz in die Gegenwart, dass die Welt sich keinesfalls geändert hat, es sei denn, sie hätte sich millionenfach verschlimmert, und zwar durch euch, die Christen, die ihr selbst die Botschaft eures Christus benutzt zum Rechthalten, zum Kreuzzüge führen, zum Niederstampfen ganzer Kulturen, zum Niedermachen von uns, den Juden. Soll er das gewollt haben, euer Christus? Wie redet man denn von ihm, dass es gewaltlos würde? Außer man fängt bei dem an, wovon wir gerade sprachen. Wesentlich ist Jesus, weil er uns etwas zu sagen hat, das sie sonst nirgend finden. Etwas, das von Gott in diese Welt kommt wie von fremd. Endlich eine Stätte des Asyls, wo die Schwachen, die am Boden liegenden, die Verlorenen, die Heimatlosen aufgenommen werden, wo ein Verstehen waltet anstelle der Strenge der Verurteilung. Eine heilende Botschaft, eine Gnade, die herabträufelt vom Himmel über die Wüstenstarre und Dürre der Erde und unseres Herzens. Wenn es so steht, ist die Frage, wie wir Jesus glauben. Paul Tillich hat einmal gesagt, wenn sie dich fragen, glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dann frage den Fragenden, was er darunter versteht. Meint er das abergläubig? Vergegenständlicht er das? Objektiviert er das? Gibt er sich ganz sicher damit, etwas klar ausgedrückt zu haben? Oder spricht er über sich selber? Der entscheidende Gedanke ist, dass wir Glauben überhaupt nicht anders artikulieren können, als dass wir über unsere eigene Beziehung reden. Ich glaube an Gott heißt gerade nicht, ich kann feststellen, wie Jesus an und für sich ist, egal ob ich an ihn glaube oder nicht. Da gibt es eine Wahrheit, die so objektiv ist, dass sie von meiner Existenz sich völlig isolieren lässt. Wie glaube ich an Jesus als den Sohn Gottes? Wenn wir die Formel beibehalten, müssten wir als allererstes sagen, für mich ist Jesus die entscheidende Autorität des ganzen Lebens. In dem Sinn glaube ich ihn als meinen König. Auch das Wort ist völlig veraltet, passt nicht in die Demokratie. Aber wenn Sie sagen wollten, einzig er hat mir etwas zu sagen, das alle anderen Aussagen, alle anderen Befehle absolut übersteigt. Er ist der Sinnmittelpunkt meines Daseins. Er ist der Grund, warum ich beginne, mich selber zu riskieren, zu wagen, zu verstehen. Er ist die Ursache dafür, eine Güte zu lernen, die es sonst gar nicht gäbe. Zum Beispiel, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, halt ihm die andere, linke Wange schlägt, halt ihm die rechte hin. Wenn jemand dich bittet, eine Meile wegs mit ihm zu gehen, geh mit ihm zwei. Besiege das Böse durch Güte. All das ist möglich mit dem Blick auf den Mann aus Nazareth. Und einzig so glaube ich ihn als absolut. Ein einziges, wirklich fast poetisches Wort gebraucht das Glaubensbekenntnis der Kirche, in dem es sagt, von Jesus selber mit dem Johannesevangelium, er ist Licht vom Lichte. Das kann man sagen. Alles, was sonst Verzweiflungsdunkelheit wäre, wird hell, von Hoffnung geprägt, in seiner Nähe. So könnten wir sagen, der Mann der Macht, dass ich als Mensch mich empfinde, Humanität lerne, Mitgefühl wage, der der Grund meiner ganzen Daseinsform ausmacht, der ist, wenn ich auf Gott schaue, der wirkliche Mittler, wie die Strahlen der Sonne in mein Herz fallen, so Jesus als sein Wort, das sich richtet an mich. Sie begreifen, dass wir die ganze Christologie aus der metaphysischen Sprache herausnehmen und existenzialisieren müssten als ein wirkliches Glaubensbekenntnis, das etwas aussagt über uns selber. Der ganze Kern ist bei allem, was Sie bisher gehört haben, dass das Christentum wie keine andere Religion, ganz sicher wie keine Art von Philosophie oder Interpretation von Welt und Menschsein sonst, abzielt auf die individuelle Existenz. Da ist die Angst, die beruhigt werden will. Da die Daseinsnot, die eine Antwort benötigt. da all die Fragestellung, die wir brauchen, um bei uns selber wieder anzukommen. Und in dieser Wende müssten wir jetzt lediglich noch durchgehen, was an Fragen im Übrigen bleibt. Was macht, so betrachtet, die Kirche? Was macht die Lehre von Gott selber? Ich deutete eben an die Formel der Dreifaltigkeit. In drei Personen eine Natur. Auch das wieder ist etwas, das kaum zu begreifen ist. Würden wir aber sagen, wir lernen, uns in die Nähe Jesu zu setzen und mit ihm zu beten, dann empfinden wir Gott, so wie er ihn uns zu glauben lehrte, als eine väterliche, tragende Macht, eine ausgestreckte Hand, die uns behütet, geleitet und umarmt. Dann glauben wir Gott als den Vater. Und wir nehmen ihn und lernen an seiner Seite an Versöhnung zu glauben, an Brüderlichkeit. Wir entdecken alle Menschen als unsere Geschwister. Und so sehen wir Jesus als versöhnt mit dem Gott, den er als Vater uns gebracht hat. Nennen ihn seinen Sohn. Aber die Sprache ist jetzt die eines Kindes, das voll Vertrauen sich an den Urgrund seines Daseins wendet. Wieder brauchen Sie keinerlei Metaphysik. Sie müssen nicht reden von Natur und Person. Sie haben es zu tun mit entscheidenden Beziehungen. Und wie dann zu Pfingsten, wenn die Rede geht vom Heiligen Geist. Sie müssten genauso sagen, in mir selber beginnt an der Seite Jesu und in der Art, wie er sein Wort richtet an Gott und von Gott, an uns selber sein Wort richtet. Es atmet in uns und es beginnt zu werden eine Geisteshaltung, eine Überzeugung, die ihm entspricht. Seine Geistigkeit, die er von Gott her uns ins Herz sendet. Und wir hätten die Dreiheit der Trinitätslehre des Christentums ganz bezogen ins Innere. Sie verstünden plötzlich, wie im 6. Kapitel des Matthäus-Evangeliums Jesus wirklich redet. So sollt ihr sprechen. Lieber Vater, himmlischer Du, alles musst Du uns vergeben. In Klammern, weil wir sonst nicht leben könnten. Und wir versprechen Dir hiermit, allen, alles zu vergeben. Das ist der ganze Jesus. Und sie glauben an Gott als den Vater, an Jesus als den Sohn und in ihnen atmet sein Geist. Und anders lässt sich Glauben überhaupt nicht bekennen, als in der Dichte dieser existenziellen Erfahrung und Bestätigung. Was ist dann Kirche, müssten wir fragen, ein Thema, das ich jetzt sehr kurz abhandle und mich berufe auf das schöne Wort von Martin Luther, es gäbe eine unsichtbare Kirche. Ich behaupte schlicht, dass die allerwenigsten noch fragen, bist du katholisch, bist du evangelisch? Für die Kirche, institutionalisiert und verfasst, spielt das eine ganz große Rolle. Für den Staat beim Einziehen der Kirchensteuer, sehr wichtig, ob sie getauft wurden. In einer katholischen Kirche oder einer evangelischen Kirche. Jeder weiß, dass es überhaupt nur eine Taufe gibt. Die kann nicht unterscheiden zwischen Katholiken und Protestanten. Aber für die Kirchensteuer. Und schon sieht jeder, was eigentlich bezweckt wird bei dieser Kircheninstitution. Meint sie die Menschen oder ihre Macht? Ist sie selbstreferenziell egoistisch oder will sie tun, was Jesus wollte? Täte sie, was Jesus wollte, wäre sie einladend für jeden. Und dann müssten wir reden, so wie wir es die ganze Zeit schon angebahnt haben, in der Art, wie Jesus auch spricht, in Symbolen, in der Weise der Dichter. Es ist völlig unmöglich, mit Bezug auf einen Dichter in Rechthaberei zu geraten, ob vielleicht Dostojewski, der Russe, ein größerer Dichter sei als Goethe, der Deutsche, oder als Dante der Italiener oder Shakespeare der Brite oder Ibsen der Norweger. Wer hat den größten Dichter? Wer so beginnt, verrät im Grunde sämtliche Kultur. Sondern all die Dichter sind groß, weil sie jenseits sogar der kulturellen und sprachlichen Abgrenzung etwas zu sagen haben, das das Herz eines jeden Menschen berührt. Goethes östlich-westlicher Divan, Ost- und westliches Gelände liegt im Frieden deiner Hände. Anders können Dichter überhaupt nicht reden und anders darf die Religion nicht reden, als dass sie die Menschen zusammenführt. Eben deswegen wäre Gott die Liebe, weil die Trennungen nicht länger existieren. Ich sag's, damit es wirklich klar ist, so simpel mal, wie mein Vater, ein Bergarbeiter, geantwortet haben soll, als er evangelischen Glaubens, meine Mutter katholischen Glaubens, heiratete und der evangelische Pastor ihn besuchen kam, wie er, ein Drevermann, könnte eine Katholikin heiraten. Mein Vater soll geantwortet haben, wenn meine Kinder werden, wie meine Frau schon ist, soll's wohl gut genug sein, und hat ihn zur Tür hinausgesetzt. Was er sagen wollte, war, ihr Pfaffen redet an jedem schönen Sonntag, den Gott gemacht hat, von der Liebe, die Gott selber ist. Kaum beginnen zwei Menschen einander zu lieben, da müsst ihr dazwischen kommen und wisst alles besser, wo sie nämlich hingehören in der Kirche. Mein Vater hatte nicht Hermann Melvilles Moby Dick gelesen. Da heuert der Kannibale Queequeg auf einem christlichen Walfänger in Nantucket an. Und das soll gar nicht gehen. Als Ismael den beiden Kapitänen sagt, dieser Queequeg ist Mitglied der einen universellen Kirche, zu der alle Menschen gehören, ich und er und sie beide. Eine Kirche, die ohne Grenzen ist und unter den Händen Gottes so weit wie die gesamte Erde. Junge, sagt einer der beiden Kapitäne, das ist eine Predigt, du solltest nicht als Matrose, sondern als Missionar anheuern. Aber begriffen haben sie es. Die unsichtbare Kirche Gottes, wäre es nicht möglich, dass zu der Menschen gehörten wie Sokrates, auf den ich gleich noch komme, weil wir unendlich viel von ihm lernen können, um Jesus zu verstehen? Oder nehmen Sie Mahatma Gandhi. Er konnte sagen, es hätte ein Christentum im Abendland nie gegeben, sonst wären von dort nicht immer wieder die schrecklichsten Kriege ausgegangen. Im Abendland glaubt man nicht länger an Gott, nur noch an das Geld. Ich bin Hindu, Muslim und Christ. Und ich weiß, würde Gott gelesen in den heiligen Büchern der Menschheit, würde man ihn finden, wie er jedem Volk zu jeder Zeit dasselbe sagt, was es zum Leben braucht. Wäre die Religion in der Tiefe der menschlichen Bedürftigkeit eine Sprache der Dichtung, die uns hilft, die Träume zu realisieren, die Gott in unser Herz gesenkt hat, es gäbe keine Konfession mehr, keine einander bekämpfenden Religionen mehr, keine endlose Rechthaberei in verabsolutierten Dogmen. Gelehrt hat mich das vor Jahren ein Muslim in der Ecke der Türkei, die heute am gefährlichsten ist, in Gaziantep. Ein einfacher Autohändler, und er hatte mich hunderte von Kilometern beim Trampen aufgelesen, und zwei Nächte lang haben wir diskutiert, buchstäblich über Gott und die Welt. Der sagte damals, so dass ich es nie vergessen werde und mir geschworen habe, ich werde über Christus nie anders reden, als dass dieser fromme Muslim es begreifen wird. Du musst wissen, ihr glaubt an Christus als den Sohn der Jungfrau. Ich bringe dich morgen nach Karatepe und zeige dir die Stelen der Hittiter. Da siehst du die große Göttin und ihren Sohn. Das ist alles 1500 Jahre älter als das Christentum und noch ein paar tausend Jahre älter bei den Ägyptern. Das hat Mohammed eigentlich gesehen. Ihr könnt so weiterglauben. Das alles sind die 1000 Namen Allahs. Aber ihr dürft sie nicht vergegenständlichen. Das sind Bilder. Nehmen wir die Dogmen als Bilder, als Symbole, gäbe es zwischen keiner Religion irgendeine Streiterei. Immer ist Allah größer. Das, was Gott meint, zerbricht unsere Vorstellungen, unsere Begriffe, ganz sicher unsere rationalen Kategorien. Er ist nur in Bildern gegenwärtig. Und Mohammed verbietet die Bilder, damit wir sie nicht vergegenständlichen. Aber wenn wir wissen, dass Symbole Bilder sind, können wir sie verwenden. Dann reden wir von Allah als von der Sonne und dem Himmel und dem Meer und von dem Wind und von allem, was hilft, richtig zu leben. Wenn es so stünde, kämen die Religionen in der gleichen Botschaft zueinander Und eines ist es, was sie im Koran auch finden. Wer da glaubt, dass nur Gott absolut ernst genommen zu werden verdient, nur Allah Gott ist, und wer glaubt, dass es eine Auferweckung nach dem Tode gibt, ist ein Muslim, ein Gottvertrauender. An vielen Stellen des Korans finden Sie genau dies. Und das Paradox ist, dass wir im Christentum, hier im Abendland, wenn Sie sich rumhören, fast auf die Suche gehen müssten, wie Diogenes mit der Laterne auf dem Markt, ob er da Menschen fände, so nun beim Suchen, ob sie Gläubige noch fänden. Wer glaubt zu Ostern? Es wäre eine Antwort gegen den Verfall des Todes. Selbst wenn Sie Theologiedozenten zuhören, merken Sie, wenn es darauf ankommt, dass Sie in vielen Worten gar nichts sagen. Die Statistiker sind dabei, etwa 30% in Deutschland in Verbindung zu bringen mit so etwas wie einer Jenseitsvorstellung. Da müssen Sie jetzt Buddhisten, Hindus, Esoteriker, vor allem 5 Millionen Muslime zuzählen. Der Grund, warum das so schwierig ist, liegt wieder an der falschen Verobjektivierung der Scheingewissheit, mit der wir unsere Hoffnungen artikulieren. Ich selber, Herr Kuipert das erläutert, wurde 1990 unter anderem verurteilt, weil ich an die Auferstehung nicht glaube. Ich habe in 5 Büchern geschrieben über die Auferstehung. Ich glaube sogar, dass wir die Tiere wiedersehen im Himmel. Nie habe ich geleugnet die Auferstehung. Allerdings, ich glaube nicht, dass wir das Kostbarste in der Botschaft Jesu vergegenständlichen und in falscher Weise historisieren können. Das geschieht scheinbar im 16. Kapitel des Markus-Evangeliums. Früh am Morgen begegneten die Frauen sich zum Grabe und finden es leer, wie sie wissen. Und sie fliehen vom Grabe, 16, 1 bis 8 im Markus-Evangelium. Das leere Grab dient in der kirchlichen Argumentation bis heute als so etwas wie ein Beweis für die Auferstehung Jesu. Mir erscheint gerade die Osterbotschaft eine hochsymbolische zu sein. Verdinglichen wir sie, haben Sie sofort das Problem, mit dem Sie die Gazetten beschäftigt finden, ganz sicher in der nächsten Osterausgabe. Es lässt sich nicht beweisen, es ist reine Legende, es ist nicht glaubwürdig, jenseits des Todes ist noch niemals wieder einer gekommen. Man sieht doch, was im Tode passiert. Das ist das Normale inzwischen. Wenn Sie die Pasteure hören, wie sie am Grabe reden, bei der Beerdigung eines Menschen, der Ihnen nahesteht, und Sie wagen es hinzuhören, werden Sie erfahren, auch jetzt in der Osterpredigt womöglich, dass doch alles so schön ist. Die Natur regeneriert sich. Der Mond am Himmel sogar, der Neumond, erwacht zu seiner vollen Schönheit. Deshalb ist Ostern am ersten Sonntag nach Frühlingsvollmond. Und die Blumen sehen wir und die Weidenkätzchen lieben wir. Und alles regeneriert sich in der Natur, gibt es gar keinen Tod, welch ein Trost. Oder wir leben weiter in unseren Kindern, du lebst weiter in unseren Herzen, wir werden dich nie vergessen. Das soll der Trost sein. Jeder weiß, dass es nicht stimmt. Unsere eigene Erinnerung ist brüchig und in aller Regel falsch. Und sie wird genauso lange dauern, im besten Falle, wie wir selber. 15 Jahre lang, 15 Tage lang. In unseren Kindern weiterleben dürfen wir nicht einmal. Khalil Gibran hat recht. Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind wie Pfeile, abgeschnellt von des Bogens Sehne, unterwegs in ein Land, das ihr zwar sehen, aber nie erreichen werdet. Wollten wir weiterleben in den Kindern, müssten wir sie prägen, nach unserem Vorbild, also sich selber entfremden auf dem Weg zu dem ganz anderen, das sie sind. In der Liebe begleitend müssten wir sie freilassen. Was ist dann das Leben, außer die Versicherung, dass etwas Absolutes uns selber begleitet? Brauchen wir dafür ein leeres Grab, als Bild unbedingt, als physische Realität überhaupt nicht. Jesus hat geglaubt an die Auferstehung, so wie die Pharisäer in seiner Zeit es taten, die Ägypter über 3000 Jahre vorher es bereits taten, die Griechen, belehrt von Platon, in irgendeiner Weise es auch taten. Er musste den Glauben an Auferstehung nicht erfinden. Ganz sicher brauchte er dafür keine singulären Wunder- und Spektakelformen. Machen wir es zugespitzt, damit es ganz klar wird, zur Verdeutlichung einmal in folgender Überlegung. Denken Sie, es hätten die Römer Jesus verbrannt. Schon um irgendeine Ansteckungsgefahr von verwesenden Leichnamen vorzubeugen. Oder in einer Kalkgrube begraben. Es hätte nie ein Grab gegeben und die Geschichte von Josef von Arimathäa wäre im Übrigen eine Legende, was sie formgeschichtlich sicher ist. Mit anderen Worten, es hätte kein leeres Grab je gefunden werden können, würde an der Auferstehungsbotschaft irgendwas sich ändern. Hätten Sie Zweifel an der Auferstehung Ihrer Mutter, Ihres Vaters, nur weil Sie kein leeres Grab finden, sondern genau wissen, was da drunten in der Erde in den letzten 25 Jahren passiert sein wird? Im Gegenteil, dass das Grab leer ist, ist das eine. Und darinnen im Johannesevangelium sind sogar zwei Engel, zu Häupten und zu Füßen der Stelle, wo Jesus gelegen hatte, wie die ägyptischen Göttinnen Isis und Nephthys am Katafalk des Verstorbenen und breiten ihre Schwingen darüber wie zum Schutz, als Begleiter in Gottes Ewigkeit. Damals, 1990, habe ich meinen Bischof gefragt, wie sehen Sie Engel? Wie sieht man ein Grab leer? Das ist keine physische Angelegenheit, man kann nicht das Fernsehen heranlassen, um die Geschichte zu filmen. Nein, Fernsehen nicht, sagt er. Dabei sage ich, das menschliche Auge müsste es dann ja sehen können und die Chemie eines Films bildet nur das nach, was die Physik bietet. Wenn es nicht so war, sehen wir nur mit dem inneren Auge. Dann allerdings hören wir die Stimme eines Engels, der uns sagt, er ist vorausgegangen nach Galiläa. Und als die Frauen bei Matthäus sich auf den Weg dorthin machen, kommt er ihnen entgegen. Ich wüsste für die ganze menschliche Existenz kein besseres Beispiel. Was haben sie denn bewiesen am Karfreitag, außer dass sie töten können? Das ist eine Rede von Gott, die Menschen frei macht und heilt und zurückführt. Aber sie brauchen ihre Gesetze, sie brauchen ihre Strenge, sie brauchen ihre Ordnung, sie brauchen ihre Tradition, sie brauchen ihre Macht. Sie wollen die Ordnung wiederherstellen. Also muss er sterben. Mit Berufung auf die Bibel, in der steht, verflucht ist, was am Holze hängt. Hätte Jesus im Garten von Gethsemane je standgehalten, ohne in dem Vertrauen, Gott sei mächtiger als der Tod? Und es öffnete sich die schwarze Wand des Sterbens in seine Ewigkeit hinein. Nur dann, behaupte ich, können sie durch die Angst hindurchgehen. Nur dann standhalten, ohne zurückzuweichen. Nur dann lernen sie, mit Jesus zu glauben an die Auferstehung. Und sie glauben ihm seinen Glauben. Je dichter sie versuchen, zurückzukehren an den See von Genezareth und seine Worte zu verwirklichen, die er da sprach. Glücklich die Menschen, die noch weinen können. Glücklich die Menschen, die es wagen, in dieser Welt wehrlos zu sein. Glücklich die Menschen, die ihre Armut und Armseligkeit kennen und anerkennen. Die Worte der Bergpredigt. In jedem lebt das Leben neu. Anders, als es sonst je wäre. Und dafür einzustehen, durch alle Widerstände hindurch, ist der Anfang, das wahre Leben in Gott zu finden und für notwendig zu halten. Sokrates, 399 vor Christus im Gefängnis von Athen am Fuße der Akropolis, spricht ein letztes Mal mit seinen Jüngern. Er könnte fliehen und tut es nicht. Er weiß, dass das Hinrichtungsurteil ungerecht ist und völlig unverständlich ausgesprochen wurde. Er beugt sich ihm trotzdem. Und er sieht vor sich was im Dialog Phaidon uns Platon überliefert. Wenn beim Trank des Schirlings langsam das Gift sich ans Herz von unten her hocharbeitet und die Augen des Körpers sich umnächtigen, werden die Augen der Seele sich auftun zu einem Licht, das nie mehr vergeht. Der Hahnschrei des Gottes der Heilkunst Asklepios wird befreien vor der Zerbrechlichkeit des menschlichen Körpers. Und dort drüben wird er seinen wahren Richtern begegnen, nicht den unverständigen Richtern von Athen, sondern Minos, Aiakos, Rhadamanthys, wie immer sie heißen. Es ist die Hoffnung, dass wir nicht in dem Urteil der Nachwelt, meistens missverstanden, weiterleben, denn wer könnte das, sondern dass unsere innere Entwicklung in der Liebe weiterreift und wir beginnen zu verstehen. Zwei Momente sind das, mit denen alles sich zusammenschließen lässt, wovon die Rede war. Im 23. Kapitel des Lukas-Evangeliums endet der dritte Evangelist das Leben Jesu mit den Worten des 31. Psalms und ergänzt es: So habe sterbend der Heiland gesprochen: Lieber Vater, in deine Hände gebe ich mich ganz. Soll heißen, was die hohen Priester sagen, die mich verurteilen als einen Anti-Moses, einen Teufelsheiler, einen Lügenpropheten, einen Gottesschänder und Verletzer, mag das eine sein. Ich kann nur sagen, habe versucht, deine Liebe unter die Menschen zu bringen, sodass es ihnen gut tat. Daraus nun werde, was immer du willst. In deine Hände gebe ich mich ganz. Da stehen die hohen Priester und sie wissen ganz genau mit den Schriftgelehrten, dass alles, was Jesus war, vernichtet gehört im Namen Gottes. Jesus aber glaubt mehr an Gott als sie alle. Sie ist eine Aktion, die am 6. Juli 1415 in Konstanz am Bodensee sich aufführte. Damals verbrannte man Jan Hus und sagte: Wir übergeben deine Seele dem Teufel. Und er antwortete mit leiser Stimme: Und ich übergebe sie Gott. Genau so sehen sie sterben, Jesus auf Golgotha. Da stehen die Soldaten und tun nur ihre Pflicht. Wie befohlen morden sie, ohne jedes persönliche Interesse, mechanisch, gefühllos. Sie setzen die Welt in ihrer Machterhaltung weiter fort. Und es sind die Frauen, die sich krümmen vor Schmerz und hilflos genug sind. Niemand wird sie verfolgen, weil sie rechtsgültig keine Rolle spielen. Die Jünger selber sind längst geflohen. Was wird bleiben? Nicht einmal die Frage lässt sich klären, außer im Vertrauen auf Gott. So ähnlich meint Sokrates. Es ist möglich, aufwachend in den Augen des Göttlichen endlich sich selber kennenzulernen, wer man selber ist, wohin man reifen durfte, und in einem selber allen anderen zu begegnen und sie genauso zu verstehen. Und dann wird eine Harmonie sein, die keine Grenzen kennt, so wie Jesus das Ankommen des Gottesreiches hier auf Erden schon verkündete, in den engen Wänden der Welt unerfüllbar, aber dann im Zerbrechen des Todes sich öffnend für immer. Dostojewski, den ich eingangs zitierte als einen Mann des Zweifels, konnte im Anfang des Romans Schuld und Sühne den Alkoholiker Marmeladov einmal vor sich hin murmeln lassen, betrunken in einer Kaschemme: Wenn er kommen wird, sie alle zu richten, wird er sagen: Kommt her, ihr Guten, ihr Frommen, in die Hallen, die ich euch bereitet habe. Und dann wird er sagen: Jetzt kommt her auch ihr, Bettler, Säufer, Huren, Mörder, kommt her auch ihr. Und die Guten und die Frommen werden sagen: Aber Herr, warum berufst du auch sie? Sie tragen das Antlitz des Viehs. Und er wird sagen: Deshalb ja, ihr Frommen, deshalb, ihr Guten, berufe ich gerade diese, weil kein einziger von denen je hat glauben können, dass er dessen würdig sei. Dein Reich, Herr, komme. Dann werden wir alle alles verstehen. Dann werden wir alle verstehen. Das Unmögliche hier wird zur Wirklichkeit drüben. Wenn das Ostern ist, wünsche ich Ihnen ein gesegnetes. Dankeschön.